Twitter, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Zusammen haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Heute sprechen wir im ersten Teil über Beerdigung, über Hustle Culture und darüber, dass wir gestern schon einen Podcast aufgenommen haben. Und im zweiten Teil haben wir Caster von Baby Gut Business zu Gast. Eine wundervolle Folge, wo wir darüber sprechen, was in 2024 nicht so geil war und was wir uns für 2025 im Bereich Social Media wünschen. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Hallo Pascal.
Hallo Multitasking Paulina.
Ich sitze mit dem Laptop auf dem Schoß, weil ich gleich einen wichtigen Termin habe und noch eine Nachricht schreiben musste. Jetzt hab dich mal nicht so.
Ich mache das total nervös. Ich finde generell auch, vielleicht mal hier, werden wir gleich im zweiten Teil viel über Appells und Wünsche reden. Ich wäre sowieso dafür, dass Leute in Meetings ihre Computer und Handys wegpacken. Also klar, wenn man daran arbeitet. Aber sonst habe ich das Gefühl, Leute versacken dahinter und daddeln in anderen Welten.
Ja, ich bin auch so eine Kandidatin dafür und ich habe mir das auch eigentlich vorgenommen, das weniger zu tun, weil ich finde, man merkt, wenn jemand da ist oder wenn jemand nicht da ist. Und also, wenn du rumdaddelst in einem Meeting, dann geh raus.
Ganz genau, weil genau, das ist der Punkt. Weil ich finde, wenn du anfängst zu daddeln, dann zwei Situationen. Entweder du bist gerade in dem Termin, wirst du nicht gebraucht, weil du obviously nicht da bist. So, dann kannst du auch rausgehen. Weil ich finde das total respektlos den Leuten, die halt dort präsentieren oder diskutieren. Ja, dann machst du den Computer auf, das ist eine Frechheit. Ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Und der zweite Punkt, der ist mir jetzt gerade entfallen. Aber ich glaube, es ist das, hey, dann geht auch raus, wenn es nicht richtig wichtig ist. Oder wenn es wichtig ist, dann sei da und sei engaged und diskutiere mit.
Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Ich habe ein Thema mitgebracht, also gar kein Thema, aber eher so ein Update. Wir sind heute auf einem Wellness-Wochenende.
War ich voll. Das haben wir original wie lange geschoben? Wir haben das, glaube ich, 10-mal geschoben.
Wir haben es 10-mal geschoben und Fun Fact, ganz kurz, damit ihr mal wisst, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Vor 4 Wochen hatten ich und Pascal uns um den Freitag freigenommen und wollten losfahren in unser Wellness-Wochenende. Da hat Pascal nochmal geguckt, wann wir einchecken können. Turns out, wir waren im falschen Monat und hatten da einfach einen Blocker im Kalender, den wir irgendwie vergessen haben zu löschen.
Ganz vergessen, ja.
Ja, insane. Ja, aber so ist es halt manchmal. Aber jetzt, heute findet es tatsächlich statt. Also, for real.
Bist du sicher? Hast du gecheckt?
Ja, nein, ich freue mich einfach voll, irgendwie mal rauszukommen, weil ich das Gefühl habe, es ist gerade irgendwie das Ende des Jahres, es ist voll viel Veränderungen, Strukturen und Prozesse und es macht alles richtig, richtig Bock. Und mir gibt der Job auch Energie, weißt du? Also, es ist nicht so, dass ich so bin, oh mein Gott, ich bin jeden Abend irgendwie voll Depri und kann nicht mehr und fertig, sondern mir macht das ja auch voll viel Spaß. Aber mal so rauszukommen, einfach den ganzen Tag zu saunieren. Boah. Es gibt übrigens Saunahüte, wusstest du das?
Was machen die?
Das weiß ich nicht genau, aber die sind so aus Filz und da hätte ich richtig Bock drauf.
Einfach als Fashion-Item.
Ja, also die sind wohl... Die
hey, ich finde das komplett weird, da was auf dem Kopf zu haben.
Ich glaube irgendwie, damit der Kopf nicht so heiß wird. Aha. Weil der Kopf ja immer sehr warm wird. Ich weiß es nicht, ich müsste es mal googeln. Aber ich darf ja meinen Computer nicht aufmachen.
Nee, würde sagen, harte Regeln hier.
Wir bringen euch nächstes Mal mit, wofür die Saunahüte gut sind. Ja, und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, ich bin ganz ehrlich, kann auch ganz ehrlich zu euch sein, wir sind nächste Woche ja nicht da, weil wir nur irgendwie Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin, alles. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt 2 Tage hintereinander einen Podcast aufgenommen. Wir haben gestern erst ein Update gegeben, deswegen fällt mir das jetzt voll schwer, noch andere Themen zu besprechen.
Ich habe noch ein Thema, aber vielleicht nochmal kurz dazu, weil ich habe das auch ich bin ja gerade ein bisschen auf meiner All-In, All-Out-Phase. Also gerade sind die Tage wirklich sehr lang, All-In. Ich habe auch mich entschieden, einfach unter der Woche gar nichts mehr anderes zu machen, außer zu arbeiten. Und ich finde es richtig geil. Also ich finde es richtig gut, mir macht es richtig viel Spaß. Ich bin mega happy. Aber es ist halt auch so es ist halt wie so ein Sprint. Weißt du, du kannst das jetzt nicht, das geht jetzt so seit ein paar Wochen und ich finde es richtig gut, jetzt auch mal 2,5 Tage raus zu sein. Mhm. Heute wird schön um 14.30 Uhr der Stift fallen gelassen und werde radikal um 14.30 Uhr diesen Ort verlassen und dann auch raus sein. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich glaube, das ist wichtig für die Regeneration und das ist so ein Modus, wo ich gerade mega happy und voll im Flow bin. So, es ist nicht für jeden oder jede, aber mir macht das voll viel Spaß. Und ja, ich kämpfe dafür. Ich habe auch mal keinen Bock, dass ich mich mal schämen muss. Nee. Das ist so ein Ding, man muss sich mal schämen dafür. Ja, alles ist immer alles Anti-Hustle-Culture. Ich finde es geil zu arbeiten und mir macht es mega Spaß und ich stehe dazu und das ist meine Haltung und ich habe mir vorgenommen, das auch öfters zu kommunizieren.
Ich finde, also sign, sealed, delivered, ich finde das voll fein und ich finde, es gibt unterschiedliche, wir sagen immer flexible Arbeitszeiten und flexible Modelle und dann ist es aber irgendwie toxisch, wenn du mal mit 3 bis 23 Uhr am Computer sitzt, finde ich nicht. Ja. So, dafür gehst du jetzt halt am Freitag und hast 8 Stunden, weißt du, oder 6 oder 4, was auch immer Stunden, arbeitest du nicht.
Und es ist meine Entscheidung. Genau, ich erwarte das ja von niemandem. Es ist ja meine Entscheidung, so das so zu machen.
Ich glaube schon, dass wir auch eine, sorry, ich habe gegen das Mikrofon gehauen, ich glaube schon, dass wir auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, so. Und keine Ahnung, ich versuche jetzt auch, wenn ich irgendwie abends noch arbeite, dann die Slack-Nachricht halt auf den nächsten Tag zu schedulen und so, ne, dass ich jetzt nicht irgendwie um 1 Uhr nachts da irgendwie die Leute zuballer. Aber wir sagen immer flexibles Arbeiten. Und wenn du weißt, dass du so am besten arbeitest, why shouldn't you do it? Du sagst ja nicht, dass alle anderen das auch machen müssen.
Genau, und das ist wieder, das ist meine Pascal-Haltung, Meinung. Und als Firma haben wir, was heißt unsere, also unsere Haltung als Firma ist ja zu sagen, wir bauen, also ihr gleicht die Überstunden aus. Wenn, ne, wenn ja. so viel Überstunden da ist, dann sprecht ihr mit People and Culture, um es eben abzubauen, auszugleichen. Das heißt, wir haben da ja ein sehr gesundes Verhältnis. Und das muss aber jeder für sich selber entscheiden.
Genau.
Aber ich finde, es ist mittlerweile, muss man sich dafür rechtfertigen, wenn man irgendwie Spaß hat am Arbeiten und gerne arbeitet und viel arbeitet. Das ist dann so, oh nee, man ist die Balance und ich finde das, also ich finde das kann.
Du hast eigentlich recht, eigentlich wird Hustle Culture viel mehr de-promoted als promoted.
Voll.
Aber der Aufhänger ist immer, ja, und man darf ja Hustle Culture auch nicht so promoten, aber eigentlich gibt es viel mehr dagegen, also habe ich das Gefühl, so in unserer Bubble, als dafür. Also dafür.
Es ist so der gute Ton, ja. Weißt du, es ist der gute Ton zu sagen, vor allem in der Agenturbranche, ist ja auch richtig, oft, also viele Leute werden ausgenommen, Überstunden werden nicht ausgeglichen, Überstunden werden nicht bezahlt, also ich finde das ja richtig aus ArbeitnehmerInnen-Perspektive, so, und ich finde es auch als unsere Verantwortung, dort als progressiver Arbeitgeber zu sagen, hey, guck mal, hier ist halt eben ein Ort, ihr habt einen gewissen Stundenkontingent, so, und da, das ist der Deal, Zeit gegen Geld. So, ne?
Ja, ich würde halt Leute viel lieber auf Performance bezahlen, aber das geht ja irgendwie arbeitsrechtlich nicht. Wir haben schon mit unserem Anwalt gesprochen.
Ja, also auch ein spannender Blickwinkel. Aber ich glaube im Endeffekt, also wir haben das Ding ja auch gegründet, um geile Sachen zu machen.
Ja.
So, und ich habe keine Lust, mich da einzuschränken. Ich habe keine Lust, mich dafür zu rechtfertigen. Ich spreche mit so vielen Leuten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der was gegründet hat mit 40 Stunden die Woche. Das, also was Geiles ist, das ist eine Utopie. So, es ist eine Utopie und mir macht es Spaß, ich bin happy, ich finde das zählt.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Utopie ist, aber ich glaube, dass wenn dir das gut tut und wenn dir das Spaß macht, ich kann ja auch von mir reden, weißt du, ich bin gestern Abend, bin ich irgendwie um 22 Uhr lang im Bett, um 23 Uhr habe ich die Idee gehabt und musste nochmal aufstehen und sie schnell runterschreiben, and that's fine, so, weißt du, also ich glaube, weiß nicht, ob es jetzt utopisch ist, was mit 40 Stunden zu gründen, aber ich glaube, es geht darum, was macht einem Spaß und worauf hat man Bock und man muss sich nicht dafür schämen oder sich dafür verteidigen oder rechtfertigen, dass man gerne lange und viel arbeitet. Weil das ist doch der Traum. Also in meinem Reitstall hing immer früher so eine Plakette, weißt du, wie diese so Live, Love, Love oder Happy Monday komischen Plaketten, weißt du, die immer überall in so Wohnungen von Petras genau, Ü60 hängen. Und da stand drauf, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, musst du nie wieder einen Tag arbeiten.
Yeah.
Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, so, aber wenn es mir Spaß macht, ich meine, Digga, mein Job ist es, mir Ideen auszudenken.
Ja.
Mein Job ist es, kreativ zu sein. Ob ich mir jetzt eine Leinwand hinlege und da irgendwas draufmale oder mir überlege, ey, wie können wir wer sind die geilsten CreatorInnen, was ist ein geiles Format? Ich will nicht sagen, es ist same, aber es ist schon sehr naheliegend und deswegen habe ich mir diesen Job ausgesucht. Und wenn ich Bock habe, abends mir ein Glas Wein einzuschenken, auf dem Sofa zu sitzen und zu brainstormen, dann ist das auch mir überlassen, weißt du?
Ja, das finde ich gut. Also positive Arbeitskultur.
Ja.
Und noch ein Gedanke kurz, das wollte ich teilen, das ist jetzt nicht so schön, aber meine Oma hat ja den Löffel abgegeben. Und das finde ich aber wiederum schön. Weil ich war letztens mit meiner Mom, ich war zu Hause und haben wir überlegt, okay, wie diese ganze Beerdigung stattfindet. Und das ist ja generell in unserem Kulturkreis ein sehr negatives Thema. Mhm. Es gibt ja andere Kulturen, zum Beispiel in Mexiko, die viel positiver damit umgehen. Ne? Es ist, glaube ich, schwer aus unserer Bubble da heraus da einen positiven Blick drauf zu bekommen. Aber was ich sagen möchte, ich wusste nicht, dass es eine Waldbestattung gibt. Also nicht auf dem Friedhof, sondern im Wald. Und ich fand das erst komisch und konnte es mir nicht vorstellen. Und für alle, die das nicht kennen, ist es wirklich so, dass es ist einfach ein Wald. Das ist ein abgegrenzter Bereich in einem Wald, aber du gehst in Fahrt lang, du läufst 10 Minuten in den Wald rein, du bist mitten im Wald und die Leute werden dann beigesetzt quasi an den Wurzeln von Bäumen. Man kann sich quasi einen Baum aussuchen und sagen, hey, guck mal, da soll die Person beigesetzt werden oder möchte ich beigesetzt werden, später, wenn man noch lebt. Und ich fand das so krass, weil es war irgendwie so ein schöner Ort, weil ich finde, ein Wald gibt so viel Kraft, so viel Energie. Mhm. Da ist das Licht irgendwie durch die Baumgipfel reingefallen. Ich fand das ganz, ganz, ganz toll. Und ich fand irgendwie, war das nicht so traurig und nicht so schwer und nicht so düster und so verhangen wie so ein Friedhof, sondern es war eher voll, hat sich voll verbunden gefühlt. Ich fand das, also ich war richtig begeistert davon und dachte mir so, boah, da habe ich auch Bock drauf. Also ich glaube, ich will auch unter so einem Baum verbunden werden.
Wissen wir das jetzt, ist ja schon mal gut. Ich glaube, es kommt auch mal auf den Friedhof drauf an. Ne? Also meine Oma liegt auch im Ohlsdorfer Friedhof und da sind halt Jogger, Fahrradfahrer, Spaziergänger, weil es einfach so schön ist. Es ist ein friedlicher Ort. Es ist auch nicht so ein so ein dunkler Ort. So, und die liegt da auch auf so einer Wiese, auch so mit so einem Steinchen, wo man sich hinsetzen kann.
Ja, ja. Ja, also vielleicht bin ich auch ein bisschen, ich bin selten auf Friedhöfen. Ja. Vielleicht habe ich das einfach nur, weil ich habe es einfach aus Wahrnehmung immer sehr düster, sehr schwer, sehr unschön wahrgenommen. Und ich fand, das war genau das Gegenteil davon.
Schön, kleine Inspo für irgendjemand, der gerade eine Beerdigung plant. Ist sehr makaber irgendwie, aber...
Ja, aber es ist, aber ich finde auch, es ist Teil des Lebens. Und wichtiges genau, Thema, und ja. Affiliate-Link packen wir in die Show down. Okay. Viel Spaß beim zweiten Teil. Heute haben wir bei uns Carstar, Managing Director von Babygut Business. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich richtig, dass du da bist. Richtig, richtig. Vor allem ist es so komisch, weil ich ja oft euren Podcast höre und jetzt sitzt du in unserem Podcast mit Gesicht live. Ist das geil?
Um 8.30 Uhr in der Früh möchte ich dazu sagen.
Ja, das muss man echt, da muss man dir auch echt Props für geben. Ja. Auch Props an Ruben hinter der Kamera, dass der hier so früh sitzt.
Props an alle, die hier sind.
Ich war gerade so. Ja.
So gut, dann sind wir schon durch mit dem Podcast, oder?
Haben wir es erstmal geschafft. Ja, schön, danke.
Wir haben, finde ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir hatten diskutiert, dass wir uns einfach mal anschauen, was ist passiert 2024, was hat uns bewegt, was hat uns beschäftigt und was wünschen wir?
Auf die Nerven gegangen.
Ja, und was wünschen wir uns fürs nächste Jahr als Ausblick in der Social-Media-Welt?
Auf welche Frage soll ich zuerst antworten?
Das, das kannst du dir überlegen.
Wir sind hier ganz frei.
Das kannst du überlegen.
Fangen wir doch erstmal mit dem Negativen an und kommen in das Positive,
das
oder?
Das finde ich gut, ja.
Was hat uns am meisten genervt? Ich glaube, für mich ist immer wieder überraschend, wenn ich Menschen Basics von Social Media erklären muss. Mhm. Also, dass wir ich mache jetzt seit über 10 Jahren Social Media, ich bin seit über 14 Jahren in der Medien- und Medienlandschaft letztendlich unterwegs. Und dass ich immer wieder erklären muss, wie wichtig eine Zielgruppe ist. Dass ich immer wieder erklären muss, wie wichtig es ist, zu verstehen, wie eine Plattform funktioniert. Und das, also nach so vielen Jahren denkt man sich, des Handwerks irgendwie noch nicht als Handwerk verstanden. Und das ist was ich mir so für 25 wünsche, dass Leute ihre Hausaufgaben machen und wirklich verstehen, Zielgruppe ist wichtig. Mhm. Weiß nicht, habt ihr das auch?
Ja, ich finde vor allem, also bei mir ist es so ein bisschen so, wenn es noch nicht da ist und du vielleicht jetzt, ich sage jetzt mal aus Agenturperspektive, wenn du jetzt irgendwie ein deutscher Mittelständler bist, familiengeführtes Unternehmen vielleicht und ihr sagt, hey, boah, wir haben das noch nicht gemacht, wir haben davon noch keine Ahnung, aber wir haben jetzt Bock, wie funktioniert das? Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber, wenn du es schon machst, zu einer Agentur kommst und dann versuchst, uns zu erklären, dass wir jetzt in den ersten 2 Sekunden die Produktbenefits einmal runterlabern sollen und das Produkt in die Kamera halten. Und ich finde, da ist ein bisschen der Gap, ne? Also wenn du halt sagst, hey, ich kann das wirklich noch nicht, bringt es mir bei, das ist das eine. Aber das andere ist halt wirklich die Mechaniken, wie du gerade gesagt hast, der Plattform einfach nicht zu nutzen, nicht zu verstehen. Und einfach immer noch, also wie viel schlechte Werbung wir immer noch sehen. Mhm. Auf allen Kanälen.
Und oft ist Halbwissen der Grund dafür. Mhm. Ich habe von XY gehört, dass bla, ja okay, und wie valide ist denn diese Aussage? Und dieses Halbwissen aufschnappen, nicht richtig verarbeiten, dann auch nicht verstehen, was ist der Unterschied zwischen Organic, was ist Paid? Da gibt es ja auch nochmal andere Spielregeln. Und so dieses Halbwissen als Wahrheit und als Gesetz zu verkaufen und umzusetzen, da kommt ab und zu dieser, wir haben es gerade eben schon gesagt, Radikaster-Mode auch durch, wo ich nicht mehr an mich halten kann und dann auch mal auf den Tisch hauen muss, weil das ist kräftezehrend. Das hat auch nichts, also ne, wenn jemand das nicht weiß und man das Leuten beibringt, ist was ganz anderes. Aber so dieses Halbwissen, ich finde, es hat zugenommen, aus meiner Sicht.
Ich habe auch das Gefühl, dass es so ganz viele Glücksritter gibt auf LinkedIn und TikTok. Dann geht ein Video viral und auf einmal ist das die neue KPI und alle springen da drauf. Und was ich auch immer, also würde ich auch unter den Punkt Basics fassen, mir fehlt ganz oft die Connection zwischen dem Ziel, also wo will die Marke hin, was sind die Ziele und dann die Steuerung und die Messbarkeit über die KPIs. Weil dann ist so, ja, wir gucken auf Engagementrate oder ja, wir wollen eine Community aufbauen, weil das gerade irgendwie alle machen, aber ist das Richtige für diese Marke, gerade in dieser Situation? Das ist für mich auch ein Punkt der Basics, der oft nicht stimmt. Ne?
Wir haben das, also wir machen ja ganz viel auch Weiterbildung und Coaching und auch wirklich so Mentoring und so Sachen. Und was ganz witzig ist, dass häufig am Anfang die Transferleistung nicht da ist, was ist denn das Marketingziel? Mhm. Also wirklich das Unternehmensmarketingziel und wie übersetze ich das auf Social als Ziel und was ist dann die KPI dahinter?
Genau.
Also wirklich diese Schritte von diesen 3 Definitionen, die gemacht werden und ich bin ja wirklich, ich bin ja so ein so ein Basic-Mensch, ne? Also ich möchte nicht mehr als 3 Ziele haben. Ich finde, das kann man alles super gut runterbrechen. Dann auch nicht mehr als 2-3 KPIs, die wichtig sind, die man nach oben reportet und so weiter. Also ich bin da wirklich sehr pragmatisch einfach, weil dieses Ganze zu viel und zu tief reingehen, das verwirrt die Leute. Das ist gar nicht so gut in dem Sinne. Und das meistens sind wirklich diese, wenn es am Anfang die Basics nicht stimmen, dann kann hintenrum auch wirklich nichts Gutes bei rauskommen. Und dieses... Das ist so wichtig, also die Leute, die bei uns auch bei uns im Bootcamp drin sitzen, die werden von mir immer wieder mit, was euer Ziel, was unser euer Marketingziel, was ist das Unternehmensziel? Und dann kommt irgendwann diese Transferleistung, okay, es fällt ja alles, geht ineinander rein. Es ist nicht nur so nebeneinander, sondern es muss halt miteinander verknüpft sein.
Ja, es ist so krass, ich habe vielleicht ein bisschen, ja, Gossip stimmt nicht, das ist ein bisschen übertrieben, aber
okay,
ich habe hab damals eine Ausbildung gemacht. Das ist kein Gossip, ich wusste nicht, wie man es nennt. Also jetzt lasst die Hosen runter.
Sorry.
Jetzt,
wow.
Leute, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Nee, aber was ich sagen wollte, das ist schon mal...
Da bin ich jetzt geschockt.
Ja, das ist schon mal ganz wichtig, weil damals, also es ist Berufsschule, ne? Wirklich, du hast da einen Lehrer, also bewusst nicht gegendert, da ist ein Lehrer, ein alter weißer Mann und der erzählt seit 50 Jahren den gleichen Schmarrn. Aber, das ist so krass, die haben mir so eine Pyramide immer eingetrichtert. Und das ist genau das, was du sagst. Ganz oben steht das Unternehmensziel. Und das... bestimmt, was das Marketingziel ist. Und darunter steht das Kommunikationsziel. Und darunter steht das Social Media Ziel. Und ich glaube, genau diese lineare Ableitung, diese Orchestrierung dieser unterschiedlichen Levels und Dimensionen fehlt ganz, ganz oft. Da wird irgendwas gemacht, das ist komplett disconnected, es wird irgendwas gemessen, das ist komplett disconnected. Und das sind ja die Bar, also das ist ja das Fundament.
Ja. Zwei Sachen noch dazu.
Paulina meldet sich.
Ja, also auch, ich melde mich hier. Also ganz kurz, weil mir das auch echt am Herzen liegt auch. Ich finde, ganz oft findet da kein Austausch zwischen Social Media Management, Paid, etc. pp. Und der Kreation statt. Mhm. So, da wird dann irgendein nettes Filmchen gedreht oder irgendein schönes Asset gemacht und das sieht toll aus. Das ist gar keine Frage. Das ist super. Aber wenn ich dann da reinkomme und sage, das sieht phänomenal aus, das ist ein Artwork, aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir erreichen wollen. Ja, aber das ist doch super social, das ist doch super, ja, das kann es auch alles sein. Mhm. Das hat auch eine Daseinsberechtigung, aber bestimmt nicht in diesem Kontext und für diese Brand und für dieses Ziel. Mhm. Und jetzt zweiter Punkt, den ich noch anführen wollte, weil das ist wirklich jetzt eine kleine Leidensgeschichte aus dem letzten halben Jahr. Ich glaube, dass sich dieses Unwissen nicht nur auf Brandseite befindet, sondern auch auf Personenseite im Sinne von, wir hatten 2 Stellen ausgeschrieben. Im Social Media Management. Und ich muss sagen, no front, aber ich habe das Gefühl, jeder Hans und Franz nennt sich heute Social Media Managerin. So. Und die Leute geben Tasks ab oder sagen Sachen im Gespräch, das ist so fernab von irgendwie, irgendein Verständnis davon zu haben. Und das ist dann, glaube ich, es liegt, glaube ich, auch daran, dass die Branche ja immer noch im Vergleich zu anderen Branchen oder generell marketingübergreifend, Werbung an sich vielleicht auch, immer noch sehr jung ist und das noch gar nicht so richtig definiert ist. Also ich habe teilweise mit Social-Media-ManagerInnen gesprochen, die haben einen Post hochgeladen und Sachen auf Canva designt. Und ich glaube, das ist auch cool. Das ist auch in anderen Richtungen oder in anderen Branchen, Bereichen, Jobs vielleicht als Social-Media-Management für Social-Media-Management total ausreichend, aber bei uns halt eben nicht, weil wir sagen, hey, was ist das Ziel, was sind die KPIs, etc. pp. Und ich muss echt sagen, wir haben so lange mit dieser Position gestruggelt und ich hatte so viele scheiß Job-Interviews, wo wirklich, und die Leute haben sich auch die Stellenbeschreibung, also hättest du das mal durchgelesen, was wir da ausgeschrieben haben, dann hättest du gewusst, dass es nicht auf dich zutrifft und das ist auch total okay und dann ist es vielleicht auch einfach nicht die richtige Stelle für dich. Aber dieses fehlende Fundament ja eigentlich ist mir so krass, dieses halbe Jahr, also das letzte halbe Jahr auch im Hiring. Wir haben die Stellen jetzt super geclosed, ne? Also fühlt euch nicht angesprochen, alle Charlies, die hier arbeiten. Sehr, sehr, sehr happy, sehr, sehr gute Leute gefunden, aber der Weg dahin war echt hart.
Ja, das liegt natürlich auch daran, weil jeder Social Media nutzt.
Genau.
Deswegen denkt halt auch jeder und jede, ja, okay, ich weiß ja, wie das funktioniert. Es ist ja auch relativ einfach, damit anzufangen. Also jeder kann ja irgendwie ein Video machen, jeder kann irgendwie einen Carousel-Post machen oder whatever, ein TikTok, worüber wir auch immer sprechen. Leute werden ja auch angehalten, auf LinkedIn über ihre Unternehmen und Firmen zu schreiben. Also Corporate Influencer ist ja quasi... Schreib mal LinkedIn-Artikel, auch wenn du im Supply Chain Management arbeitest. Also, ne, das ist ja das, was letztendlich gesagt wird. Was ja schön ist, weil letztendlich das ja die Zielgruppen sind, die man auch erreichen will. Aber es gehört halt mehr dazu. Es ist ja so, also ne, wir reden seit 10 Jahren über Social Media als Berufssteig. Also es ist natürlich, da gehört was dazu. Und ich komme ja ursprünglich, also ich bin ja studierte Journalistin und habe ja auch lange beim Fernsehen gearbeitet und so und war ja dann auch bei ProSieben Sat.1 Director Social Media. Und witzigerweise hat Fernsehen ähnliche Parallelen. Also die, ne, jeder guckt echt? Fernsehen und jeder denkt, er oder sie kann mitsprechen und weiß, wie ein Format am besten funktioniert.
Das stimmt.
Ehrlicherweise das Gleiche bei Social Media. Ne? Leute gucken sich das an und sagen, ja, kann ich ja genauso. Dieses Handwerk dahinter, dadurch, dass die Konsumenten so nah dran sind und das ja auch in so viel Zeit konsumieren, also wir reden ja hier über Stunden am Tag, haben die das Gefühl, die kennen und wissen das alles.
Ja.
So, ne? Also so eine TV-Produktion ist doch super easy. Wissen wir alle, dass es nicht so ist. Aber jeder denkt sich, na klar, das, was Joko macht, kann ich auch machen. Nee, ne?
Also, nee, das stimmt ja. Schon. Ja,
das ist so eine, ist eine schöne Parallele.
Ja, ich glaube, generell ein Krux, was wir uns oft merken, wenn man dann mit Marken arbeitet, dass jede Person in diesem Unternehmen hat eine Meinung dazu und hat eine Ahnung und weiß, wie es geht. Mhm. Und es ist sehr, finde ich, sehr schwer und sehr herausfordernd, das Expertentum dafür Vertrauen zu bekommen. Und
die Krönung davon ist dann, wenn so Thomas, 66, Inhaber geführtes Familienunternehmen, sagt, wir machen jetzt mal eine Hashtag-Challenge auf Instagram, weil die Cousine dritten Grades einen 10-jährigen Sohn hat und der hat ihm erzählt, das sei the shit. Mhm. Und dann sitzt du da in einem vierstündigen Termin und musst Thomas erklären, warum das vielleicht 2024 nicht mehr ganz so eine gute Idee ist.
Tatsächlich ein Thema, was ich im Bereich Mentoring mit ganz vielen von meinen Mentees mache, wie die innerhalb ihrer Unternehmen ihr Standing als Social Media Experte auf- und ausbauen können.
Das ist cool.
Weil das halt, also sind natürlich häufig Frauen, die im Social Media Bereich arbeiten, sitzen natürlich häufig dann vor Männern, die ihre Chefs sind. Also da ist natürlich schon eine Diskrepanz. Und ich kann dann halt auch reingehen und sagen, ihr müsst halt als Experte auftreten. Habt eure Zahlen bereit im Kopf oder schreibt sie euch vorher auf. Lernt die auswendig. Je mehr man Zahlen mit sich bringt, desto glaubwürdiger ist man. Mhm. So funktioniert. Na, und ich coache da wirklich Leute durch, dann auch innerhalb ihres Unternehmens dieses Standing aufzubauen, weil Social Media Manager oder Managerin, klar, wir wissen alle mittlerweile, ne, das ist ein richtiger wertvoller Job, bla bla bla, man muss viel lernen, man muss Erfahrung haben und so weiter, aber in ganz vielen mittelständischen Unternehmen ist es halt das Praktikantin, die da halt hochgearbeitet hat.
Ja,
und das macht wirklich Spaß, weil du siehst auch innerhalb von kürzester Zeit, was die Leute auf einmal für ein anderes Standing haben, nur weil so ein paar Kniffe und Tricks geändert werden.
Mhm.
Das ist wirklich, das ist eine ganz tolle Arbeit.
Okay.
Habe ich vorher in der Form nicht gemacht und liebe ich gerade sehr. Wirklich, das ist toll.
Die Kniffe und Tricks, die würde ich gerne wissen.
Können wir nachher noch
sprechen. Coaching bei Kassa ein.
So, ich habe noch mal eine Frage zum Thema Basics. Das meinst du ganz am Anfang, Zielgruppe. Und es ist so ein Lieblingsthema von mir, weil ich glaube, alle haben Unterschiedsverständnis über Zielgruppe.
Ich liebe es, wenn Menschen Basics lieben und Zahlen lieben. Okay,
aber,
let's talk.
Ich gehe dann mal,
lass da kurz drüber reden, weil ich finde das total spannend. Also wie definierst du denn Zielgruppe? Was ist Zielgruppe für dich? Es gibt ja tausend Ansätze. Ne? Es gibt viele, die gehen über Soziodemografie oder rein über Alter. Es gibt welche, die gehen über Interessen, Psychografie. Also wie gehst du daran?
Also erstmal ist zu unterscheiden zwischen, wen hat man denn schon auf einem Account und wen will man erreichen. Wenn da eine Diskrepanz ist, logischerweise, ob das jetzt, ich glaube, es ist relativ egal, ob das Alter oder Interessen drin. Also die Mechanik und das Handwerk dahinter ist ja letztendlich das Gleiche.
Mhm.
Eine Lücke identifizieren und diese Lücke zu bespielen. Ich würde nie über Alter gehen. Ich finde Alter sehr schwierig, weil wir in einem Zeitalter einfach leben, wo Menschen in allen Altersformen, also da gibt es nicht mehr so eine Homogenität in der Form. Ich würde immer über Interessen gehen. Ich finde, Interessen ist das, wo die Leute einem am meisten Zeit und dann letztendlich auch Geld schenken. Also wir reden ja über Geld im Endeffekt. Und wann geben Leute am meisten und am liebsten Geld aus für das, an das sie Interesse haben? Oder wenn es ein Problem für sie löst. Im besten Falle ein Problem, wo sie noch gar nicht wussten, dass sie das Problem haben.
Mhm.
Also ne, wenn eine Lösung gegeben wird für ein Problem, was eigentlich gar nicht im Kopf war, weil sonst habe ich es ja eh schon gegoogelt, dann brauche ich nicht Social Media. Also ne, das sind so diese ganzen hineinversetzen in die Leute und also Empathie ist zum Beispiel, wir hatten bei einem Dinner, haben wir darüber gesprochen, was sind so Stärken und so weiter und Empathie ist eine Stärke von mir und ich kann mich halt super gut in Zielgruppen reinversetzen, was natürlich bei einer Social Media Arbeit extrem hilfreich ist, weil wenn du sagst, versetz dich in die 45-jährige zweifache Mutter auf dem Land, ich kann das nachempfinden und fühlen, also so ich, ne, so, das ist einfach. Und deswegen, ich würde immer über dieses Interesse gehen, anstatt so wirklich dieses klassische Marketing, So 14 bis 29, weil das sagt ja nichts aus meiner Sicht.
Nee, voll bei dir. Ich glaube, das haben wir ganz oft gesagt und ich würde es auch gerne auf die Blacklist für 2025 setzen. Ja, Gen Z ist keine Zielgruppe. Ja. Gen Z ist keine Zielgruppe. Ja. Allein, wenn man sich das mal anschaut, ich habe die Daten jetzt nicht im Kopf, aber Gen Z, die Altersspanne ist ja von 14 bis 29. Also kann mir noch keiner erzählen. Also allein das, 29-jährige Menschen haben anderes Interesse und einen ganz anderen Lebensabschnitt als 14-jährige.
Ja, und auch andere Probleme.
Ja, natürlich.
Andere finanzielle Ressourcen. Ganz also anders. Das finde ich auch noch spannend, zu gucken nach Einkommen. Einkommen ist auch eine sehr, sehr wichtige Metrik, finde ich, für Social Media, weil es natürlich auch entscheidet, wie viel man ausgeben kann. Und also ne, auch mit, also Geld ist ja auch ein Trigger für wie entspannt man ist, wie unentspannt man ist, was man für Druck hat, hat man Schulden. Also Geld ist schon ein sehr, sehr wichtiger, ausschlaggebender Grund, wie Menschen sich verhalten. Und also ne, es ist auch ein bisschen fies, also wenn man jetzt Leute targetet zum Beispiel, die Schulden haben, also logischerweise, also, ne, das ist, also Marketing ist ja nicht immer sauber in der Form, aber das ist auch für mich nochmal ein sehr wichtiger Trigger. Und logisch, also 14 bis 29, es ist so, ne? Die einen kriegen Taschengeld, die anderen haben vielleicht schon Krypto gekauft. Ja, ja. Who knows?
Ja. Und das ist genau das, was du auch sagst. Es gibt ganz viele Studien, dass halt die Unterschiede in einer Generation so teilweise größer sind als generationsübergreifend. Ja. Von daher bin ich auch bei dir. Kein Alterstargeting mehr in 2025. Also, wir lehnen alle Briefings ab.
Ich glaube auch noch mal, vielleicht ganz kurz ein letzter Gedanke dazu. Ich finde auch einfach, unsere Gesellschaft ist inzwischen, die Lebensformen sind so, wie sage ich das, fragmentiert schon fast. Ne? Also früher, du bist auf dem Dorf geblieben, du hast dann mit 21 geheiratet, dann hast du deine Kinder etc. pp. Und also ich führe immer mein Vater als Beispiel an. Der fährt einen fetten BMW, geht bei Aldi einkaufen, wohnt in einer riesigen Wohnung. Also es sind so viele, dieser Mensch ist einfach nicht, du kannst ihn nicht in eine Schublade stecken. Trägt einen Anzug bei C&A, aber seine Frau legt total, gibt gerne Geld für mehr Klamotten. Also es ist so, du kannst ihn nicht in eine Persona stecken.
Ja.
So.
Ja.
Und ich finde, das ist immer so der beste Beweis, wenn ich mir so meinen Vater vorstelle, ich bin so, du kannst eigentlich nur über Interessen gehen.
Ja, und man muss vor allen Dingen auch, finde ich, durch die Globalisierung, die wir haben, ob das jetzt durch Social Media, Internet oder was auch immer ist, wir haben keine Klischees mehr.
Genau, ja.
Also, ja, und wir leben natürlich total in einem Klischee. Also, ne, wir Berliner in unserer Berliner Bubble, grün versifft, blablabla. Also, ne, wir erfüllen ja auch alle Klischees. Natürlich, wie sollen wir denn wissen, wie jemand auf dem Land lebt? Im Zweifelsfall sind es dann unsere Eltern, weil wir daherkommen. Aber das ist ja auch wieder eine ganz andere Generation. Woher verstehen wir denn, wie jetzt die 14-Jährigen auf dem Land ticken? Mhm. Und also ich komme auch ursprünglich vom Land.
Wo kommst du her?
Aus der Nähe von Leipzig.
Leipzig.
Ja. Ja, man hört das nicht, aber aus der Nähe von Leipzig. Und es ist natürlich für mich dann auch immer wieder, wenn ich dann da hinkomme, denke ich mir auch so, ach krass, so denkt ihr. Ach, so ist euer Arbeitsalltag. Also, ne, also irgendwo hört dann Empathie bei mir auch aus, weil ich es nicht kenne. Also woher soll ich es auch kennen? Ich lebe da ja nicht mehr. Und dann ist natürlich, ne, wo sitzen die meisten Marketingagenturen? Nicht auf dem Land, sondern in der Stadt. Wie können die denn das jetzt nachvollziehen, was da passiert? Und ne, demografisch gesehen wohnen mehr Leute auf dem Land als in der Stadt. Und da ist natürlich dann auch wieder so eine Diskrepanz und ich kann wirklich nur an alle Menschen appellieren, die irgendwas mit Social Media machen, seht zu, dass euer Freundeskreis divers ist und nicht nur divers im Sinne von Gender und Hautfarbe, sondern auch, habt ihr Leute aus unterschiedlichen Einkommensgruppen bei euch im Freundeskreis? Wie homogen ist denn euer, mit wem redet ihr abends am Abendbrottisch über Themen, die euch beschäftigen? Nur mit Menschen, die gleiche Meinung haben und euch bestätigen? Und das ist natürlich, ne, man kann jetzt nicht aktiv irgendwo hingehen und sagen, ich möchte jetzt einen Freund haben, der in der Mittelschule war und ein Einkommen von XY, aber halt zumindest ein Bewusstsein dafür haben, auch in andere Bubbles reinzugehen, das macht total Sinn. Das ist, weil das, man einfach ein anderes Gefühl dafür bekommt.
Ja, voll. Ich glaube, man muss sich entbubbeln.
Entbubbeln. Ja. Oh, ja, das wünsche ich mir für 25.
Man muss sich entbubbeln.
Entbubbeln. Geil. I love it.
So, dann wir die Folge. Ich muss nochmal, also du merkst mein Herz, also ich finde es ganz, ganz tollen Austausch, macht richtig Spaß. Bei dem Thema Zielgruppe, wenn wir über Interesse gehen und ich verstehe, wenn du sagst, okay, wir müssen uns gucken, wen erreichen wir gerade, wer ist auf unserem Profil und wen wollen wir erreichen und diese Lücke schließen. Wie sehe ich denn das Interesse von den Leuten, die mir schon folgen oder die auf meinem Profil sind? Weil das Spiel kriege ich über Analytics ja nicht raus. Ich glaube, TikTok hat das im Ads Manager zum Beispiel. Genau. Aber ja, wie kommst du daran?
Leute stalken.
Also wirklich manuell also, reingehen?
Nicht jeden Account angucken. Aber man kriegt ja schon ein Gefühl dafür. Also okay. Ne, was folgen die für Accounts? Was ist da so? Also wirklich ich finde, also klar, man kann Tools verwenden, da gibt es auch ganz tolle Tools, die das machen. Ich persönlich bin wirklich ein großer Fan von rein Nerden. Also Geil. Das ist wirklich so Handwerk im Sinne von, ja, es ist Handarbeit. Es geht bestimmt auch ganz viel effizienter, hundertprozentig. Und wahrscheinlich jeder AI- und KI-Manager da draußen denkt sich, Alter, was labert die da? Die ist ja aus dem Mittelalter. Ja. Aber, naja, man kriegt ja ein ganz anderes Gefühl. Also auch, ne, was konsumieren die? Was posten die selber? Was gucken die sich an? Wo haben die, ne, das gibt einem schon, da sieht man, wo Bubbles auch miteinander wieder ineinander eingreifen. Also mein liebstes Beispiel ist immer, und es gibt, glaube ich, keinen Podcast, wo ich nicht darüber spreche, ich fahre ja Rennrad. Und natürlich hast du ein Klischee von einem Rennradfahrer oder einer Rennradfahrerin. Ehrlicherweise, dieses Klischee passt aber auch auf Marathonläufer. Das Klischee passt
auf alle Menschen, die eine Siebträgermaschine halt, haben.
Ja, genau. Also du hast ja so ein paar Klischees. Und du kannst es schon so zusammenwurschteln, und wenn du halt guckst, okay, wem folgen die, warum, wo hinterlassen die auch Kommentare, mit wem interagieren die, also du kannst schon so ein Interessensnetz aufbauen, was so subtil dann natürlich in Assets mit eingespielt wird und so weiter. Also wenn halt in einer Fahrradklamottenwerbung noch die Siebträgermaschine steht, ja, das ist halt das Targeting, das ist das Interesse, von dem wir sprechen. Steht da halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit Tee oder so, wird die Leute nicht so ansprechen, wie wenn da eine geile Siebträgermaschine steht.
Ja. Ich weiß noch, du hast mal eine mega geile Analyse gemacht, das ist schon ein bisschen was her, da hat man Marken auch noch mehr auf seinen eigenen Bildern markiert, das ist ja jetzt irgendwie ganz so cool. Ne?
Aber ja, macht man.
Das ist ein paar Jahre her, für Beats. Da hast du dir alle markierten Bilder angeguckt und hast daraus so eine Mindmap gebaut, weißt du noch?
Ja, ist total interessant, weil ich habe versucht zu verstehen. Und dann gab es
so Muscleheads, Fashion, genau. Lifestyle, Music.
Ja, das war auch manuell sehr viel Pain, aber ich habe mir damals den Markt USA versus Deutschland angeguckt und wie, also was Beats als Marke für eine unterschiedliche Bedeutung und eine unterschiedliche Identifikation hat im Sinne von Identitätsstiftung für die Menschen. Und es war in Deutschland, genauso was Paulina sagt gerade, in Deutschland war Beats sehr stark verbunden mit Muscleheads und Gym. Und in Amerika ist es viel kultureller, viel mehr Musik. Und das war so ein ganz interessanter Gap, weil es ist die gleiche Marke, und dann kannst du daraus natürlich Schlussfolgerungen schließen für die Kommunikation. Und vielleicht nochmal ganz kurz dazu, weil ich finde immer, die ganzen Tools und so sind cool, aber was du gerade meintest, dieses manuelle, sich die Hände dreckig machen, ich finde das geil. Also es gibt diesen tollen Satz, es wird philosophisch, das kostet Räuspern. Es ist wirklich geil.
Du hast schon ein Tigesbild, dass du eine Ausbildung gemacht hast, was kommt als
nächstes? Jetzt lege ich einen drauf. Also es ist echt einer meiner Lieblingssätze, und der ist so wahr. Wir müssen ja so Drums hier so. Genau, also. If you wanna see how a lion hunts, go to the jungle, not to the zoo. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Ja, aber ich finde das so wahr, weil ganz oft.
Ja, das stimmt.
Aber guck mal, ich würde sagen, 99% der Strategien in Agenturen
werden
oder in Marken
werden im Zoo geschrieben.
Die werden in einem verglasten Eckbüro irgendwo in Berlin-Kreuzberg oder whatever in München geschrieben, komplett disconnected von the real deal. Draußen. Und das einfach mal reinzugehen, da weißt du, zu verstehen, zu spüren.
Fand ich auch ganz kurz eine Anekdote. Ich höre dann auch auf, und dann würde ich auch gerne mal, zum nächsten Thema kommen. Aber was ich, wir haben mal in Hamburg, ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, bei einem Strategen. Das fand ich so einprägsam. Der sollte eine Strategie erarbeiten für eine LKW-Firma. So. Und ich will jetzt gar nicht stereotypisieren, aber er hat eben rausgefunden, okay, wenn die auf Tour sind, diese LKW-Fahrer, dann, oder FahrerInnen, aber hauptsächlich Männer, also bewusst,
ich glaub,
so
das
gesagt.
Waren primär Männer, ja, in dem Fall.
Mit wem haben die am meisten Kontakt? Mit Prostituierten. So. Was hat der gemacht? Der ist auf diese Parkplätze gegangen und hat mit drei Prostituierten gesprochen, hat denen richtig viel Geld bezahlt und hat denen gewisse Fragen gegeben und hat gesagt, hey, frag die das bitte. So. Und er hat gesagt, okay, weil selbst wenn ich mit denen spreche, die würden sich mir nie so öffnen. Und der ist so da reingegangen. Ich war so, Alter, also das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen prekäres Milieu, und jetzt kann man darüber reden, ob das sauber ist. Aber das war so eye-opening, weil genau dieses Thema, okay, wir sitzen hier immer in unserer, egal ob wir es Bubble nennen, Glasbüro, whatever, da so tief reinzugehen und halt wirklich so Feldforschung eigentlich schon zu betreiben.
Pro7 Sat.1, sorry, ich bin mal wirklich wie die Oma, die von früher erzählt, die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie die das genannt haben, aber die haben Mitarbeiter ausgewählt, zufällig. Natürlich irgendwie so auch ein bisschen höhere Ebene, die dann halt auch ein bisschen mehr dann Entscheidungsraum hatten. Und haben die als Marktforscher ausgegeben und haben die zu Menschen nach Hause geschickt und haben die Mitarbeiter mit diesen Menschen zusammen Fernsehen gucken lassen. Ah. Und ich saß dann da, ich war in Hamburg damals bei einer Familie in einem Viertel, was jetzt nicht Eimsbüttel war. ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und also wirklich, also ne, wo halt 4 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen oder Einzimmerwohnung und saß da mit auf der Couch, also wirklich jedes Klischee irgendwie, der Fliesentisch vor mir und habe halt einen Nachmittag mit diesen Menschen Fernsehen geguckt. Wann schalten die um? Warum? Haben die eine Fernsehzeitung? Wie konsumieren die Fernsehen? Und es war wirklich, das war so spannend, das rauszufinden, weil ich erlebe das ja nicht in meinem, also oder ich habe das damals in meinem Alltag logischerweise nicht erlebt. Also ich kenne auch nicht lineares Fernsehen gucken. Aber Menschen, die dann halt den ganzen Tag lineares Fernsehen gucken, das mitzuerleben, das war super spannend. Also die wussten natürlich nicht, dass ich quasi von ProSiebenSat.1 kam. Und das war eye-opening hoch 10.
Ach, wie spannend.
Das ist wirklich, das ist so ein altes Marketing-Tool einfach, was eigentlich, ne, wie du sagst oder wie du aussagst, viel zu wenig verwendet wird, weil man hat die Zeit nicht dafür, man organisiert es nicht, bla bla bla. Aber es ist wirklich, danach machst du deinen Job anders. Mhm. Weil du halt ein ganz anderes Gefühl auch dafür hast.
Ja, ich finde es schon ein Takeaway.
Und ich sage das auch wirklich den meisten Leuten, wenn ich Consulting gebe, keiner wartet auf euren Content.
Ja.
Es ist wirklich, also ne, so schön euer Content ist und wie viel Mühe ihr da reingemacht habt und keiner wartet darauf und die Leute haben halt eine Aufmerksamkeitsspanne von, wissen wir alle, einer halben Sekunde, bla bla, aber die Aufmerksamkeitsspanne ist auch, ich möchte unterhalten werden, mir ist langweilig, ich warte auf irgendjemanden, also Social Media ist ja nie ein, ich setze mich jetzt hin und gucke bewusst Social Media, sondern Social Media ist ja immer ein Zeitfüller. Und ne, also wenn ich jetzt Spiegel lesen will, dann setze ich mich bewusst hin und lese den Spiegel, weil mein Kopf dafür bereit ist, Spiegelinhalte zu konsumieren. Social Media zu konsumieren ist halt, das läuft nebenbei durch. Und dann kommt hier noch was und da noch was und es ist halt ein ganz anderes Verhalten, als wenn ich jetzt eine Kampagne mache und denke, die Leute freuen sich, dass jetzt mein Spot kommt. Nee, that's not happening, that's not reality. Müssen wir uns nichts vormachen. Es sei denn, wir sind Taylor Swift, da wird da auf den Content gewartet. Aber das sind wir alle leider nicht.
Goals.
Ja. Jetzt machen wir was Positives. Was wünschen wir uns für 2025? Und jetzt nicht, dass die Leute mehr Basics verstehen.
Nee, ich wurde das letztens schon für irgendwas gefragt. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir für 25 bewusste Sendepausen. Ich wünsche mir, dass man auch mit dem Tool stiller arbeitet. Und zwar wirklich wünsche ich mir das von Creatoren, ich wünsche mir das von Marken, ich wünsche mir dieses, seid doch mal kurz 2 Wochen, 1 Monat nicht da und dann kommt wieder und habt wirklich was zu sagen. Ich wünsche mir ein ganz bewusstes Pausennehmen für unsere mentale Gesundheit, für alles, was damit dranhängt, aber auch für unser Konsumverhalten. Und dieses ganze Jahr, wenn man aber nichts postet, dann verliert man Follower-Bullshit. Das stimmt nicht. Also Leute entfolgen einen nicht, weil man nichts postet. Das ist ein Verhalten, was nicht stattfindet in der Welt. Aber ich möchte wirklich, dass Leute mit dem Tool Pause machen arbeiten. Bitte. Danke.
Ich finde das einen richtig guten Appell, muss ich sagen.
Signed, sealed, delivered. Ist ganz lustig, weil wir gerade einen Partner haben und wir sind jetzt gerade in der Entwicklung der Strategie für 2025. Und ich habe ganz bewusst gesagt, das steht noch überhaupt nicht fest, das ist auch noch nicht mit dem Partner besprochen, aber mit dem Team, ich habe das immer reingeworfen und gesagt, ey, das ist so eine geile Brand. Mhm. Und da können wir so viele geile Sachen erzählen. Und der erste Impuls ist ja irgendwie, ja, und dann jeden Tag posten, dann hier nochmal ein Straßeninterview und dann nochmal die UGC-CreatorInnen und dann nochmal Inhouse-CreatorInnen und dann machen wir hier nochmal was mit InfluencerInnen und aber auch Inhouse-Produktion, damit wir das Ding auch wirklich 24/7 auf 180 km/h halten. Und mein Vorschlag war jetzt, ey, lass uns doch das Jahresbudget nehmen, lass uns das durch 4 teilen und lass uns pro Quartal eine fucking geile Kampagne machen, mit geilem Styling, mit geilem Set, mit geilem Hair und Make-up, mit geilen CreatorInnen, mit einer geilen Idee, also mit einer richtig geilen Idee, die auch Spaß macht, sich anzugucken. Und wenn dann nochmal der Brad Summer kommt, dann haben wir hier immer noch 20 Leute rumlaufen, die mal schnell den Brad Summer-Trend machen können, so, wenn wir das wollen.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen, also ich finde, das geht so ein bisschen, also ne, es ist jetzt nicht dieses konkrete Pausen nehmen, aber so dieses Qualität über Quantität, diesen weg von diesem, okay, 25 Assets gefühlt am Tag und gut, das hier, wie heißen nochmal diese Tennis, dass die US Open oder so, die haben das doch irgendwie gemacht, ne? Die haben doch irgendwie 35 Assets am Tag gepostet.
Ja.
So, ja, weißt du, von mir aus, macht das, weil euch gibt's ja auch nur irgendwie alle einmal im Jahr, einen Monat lang, fein, dann macht einmal ein Big Bang. Aber so generell finde ich, ist das eine total, also ich habe ja den Ansatz vorgeschlagen, deswegen, ich finde, das ist sich sehr ähnlich, dieses sich wirklich zu überlegen, hey, was habe ich denn zu sagen, was habe ich denn zu erzählen und auch so ein bisschen, hey, habe ich nicht Bock, was mit geilem Handwerk zu machen, was wirklich geil aussieht, was Spaß macht, sich anzugucken, als jetzt das nächste Straßeninterview.
Ja, ja, und man merkt ja auch, also ich vergleiche das immer mit Essen. Es gibt ja so bestimmte Gerichte, die man ja, einfach auch immer liebt.
Ja, ich bin auch so ein Foodie.
Und das Ding ist, wenn man halt jeden Tag das Lieblingsgericht isst, nach 2 Wochen ist es auch nicht mehr das Lieblingsgericht, sondern dann wünscht man sich was ganz anderes. Und ich finde auch, in unserer Kommunikation müssen wir die Haltung haben, wir sind das Lieblingsgericht, wir dürfen halt auch nicht jeden Tag auf dem Tisch stehen.
Ja.
Und es ist so ein, das ist auch wirklich eine Haltungssache und das wünsche ich mir, dass wir da viel qualitativer, wertvoller mit der Zeit umgehen, die halt rausgeballert wird, um Assets rauszuballern.
Das war interessant.
Ja. Weißt du, und das, ich meine, gut, wir sitzen jetzt auch gerade hier, nächste Woche ist Black Week. Gefühlt ist Black Week dieses Jahr ein Black Month, weil geht irgendwie bis Anfang Dezember, whatever. Also ich finde es so hart. Also ich meine, wir machen auch eine Black Week-Aktion als Baby Gut Business, aber trotzdem, ja, aber also weißt du, wenn das so zielgerichtet, aber ich bin so überfordert und mich überfordert das auch, wenn ich mein Handy aufmache, was da alles wie ich angeschrien werde, was ich alles brauche und kaufen muss. Deshalb mein Effekt ist, ich lege es komplett weg. Und das ist halt so ein, deswegen bin ich auch nochmal auf diese Idee gekommen, so man muss auch nicht nur still sein, sondern auch antizyklisch arbeiten.
Mhm.
Also am Valentinstag was zu machen, ja, nee Leute, sorry, das machen wir jetzt auch schon seit 5 Jahren nicht mehr. Lass uns doch bitte 3 Wochen vor Valentinstag was machen, weil dann haben die Leute noch eine Aufmerksamkeitsspanne dafür. Mhm. Also dieses, ne, ja, antizyklisch ist auch was ich mir sehr wünsche.
Das ist ganz spannend. Hast du zufällig die Kampagne von Frank gesehen?
Nein.
Da musst du dir anschauen, die haben wir nämlich gemacht.
Ja. Das ist ja Eigenpromo hier.
Ich finde es ganz interessant. Ja, es ist wirklich komplett ekelig, sich selber auf die Schulter zu klopfen.
Nein,
das ist genau, warte, wir müssen, viel zu selten.
Wir müssen uns auch 2025 alle mehr feiern für das, was wir machen. Okay. Sorry, also wir sollen jetzt keine Ego-Affen werden, die irgendwie jeden Tag einen LinkedIn-Artikel schreiben, wie toll wir sind.
Aber ich glaube, davon haben wir hier links einen sitzen. Nein, Spaß.
Hey, ich mache nicht so viel Flex-Content.
War ein Spaß.
Nein, aber wir müssen es auf jeden Fall mehr feiern. Entschuldige bitte.
Nee, aber es ist total interessant, weil es ist so, also wir haben uns genau das überlegt, also Q4-Kampagne. Wir wollten genau das nicht machen. Wir wollten vor allem Mobilfunksektor nicht wieder mit dem nächsten Deal um die Ecke werfen. Ne? Und Frank zeichnet sich ja aus, ein sehr einfaches Produkt, sehr transparent. Du kannst jeden Monat kündigen, du siehst genau, was du verbraucht hast. Selbst die AGBs wurden umgeschrieben und vereinfacht, sodass sie auch mal ein normaler Mensch versteht. Und die Kampagne ist im Endeffekt, was wir eine Talkshow aus den 2000ern nachsimuliert haben.
Ja, schön.
Wo wir nur Leute featuren, die über ihre Black Friday Fails reden. Also was war ein Konzept? War dann
125 Fischslipper, kennst du die von Amazon, wo du dann, so Fischhausschuhe, alles Mögliche war noch dabei.
Genau,
also,
aber im Endeffekt genau um zu zeigen, hey, guck mal, wir steigen aus diesem Druck, den nächsten Deal zu schießen, diesen Druck, okay, was ist das Beste gerade daraus, was ist das tollste Angebot, ne? Vor allem in dieser harten, umkämpften Black Friday-Zeit und bieten fast so einen Schritt zurück in eine einfachere Zeit, wo um die 2000er gefühlt die Welt noch in Ordnung war und sich langsamer gedreht hat. Das ist ja genau das, eben, wo du auch für plädiert hast. Ne?
Ja. Naja, das ist ja so das klassische Netflix-Verhalten. Ne? Man will was gucken, man geht auf Netflix, hat aber nicht Bock, sich wirklich durchzuscrollen, was es alles gibt. Und im Endeffekt guckt man das, was man schon fünfmal geguckt hat.
Ja.
Also, ne, dieses Wiederholungstäter, weil man macht halt das, man will ja eigentlich eine Ablenkung haben, aber es soll auch nicht so aufreibend sein. Und deswegen so dieses Zurückgehen, auf was man schon kennt, ich liebe das. Das ist das beste Marketing-Tool, was man machen kann, weil man den Leuten nicht das Gefühl von Überforderung gibt.
Ja, genau.
Und ne, wir alle sind jeden Tag konfrontiert mit Sachen, die wir neu lernen müssen, die anders sind, die sich verändert haben. Der Mensch will sich nicht großartig verändern. Mhm. Also deswegen so dieses Alte mitzuverwenden.
Vielleicht auch noch ein Gedanke dazu. Ich habe es eben schon kurz angerissen, weil du gesagt hast, okay, bewusster entscheiden, was laden wir hoch. Ich komme ja ursprünglich aus der Kreation und ich weiß, wir sagen immer, und da will ich auch gar nicht widersprechen, plattformnativ, irgendwie verhalte ich wie eine User, wie eine Userin. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir auch wieder mehr geiles Handwerk.
Ja.
Also einfach mehr Sachen, die auch geil aussehen.
Ja.
Und das heißt gar nicht, dass du nicht, wenn du mit einer Creatorin zusammenarbeitest und ihr Style ist halt irgendwie das wackelige Handyvideo, dass du das nicht auch mal machen kannst. Aber wirklich geil produzierte Sachen und dann vielleicht nur 15 Assets statt 45.
Ja.
Sachen, die Spaß machen, die auch ein bisschen... Ja, dieses Handwerk, diese Kreation, die schön fürs Auge sind, die irgendwie ästhetisch sind. Und ich rede jetzt nicht vom irgendwie beigen Mommy-Core so, sondern halt wirklich Pinterest so 2020, das meine ich nicht, sondern halt wirklich Artistik mit geilen DOPs, mit geilen Kreativleuten zusammenzuarbeiten und das nicht nur beim großen 3 Millionen TV-Spot, sondern eben auch bei der Social-Kampagne.
Ich wünsche mir auch mehr Überraschung. Also wir sind gerade in einem Zeitalter, wo Copycat der Weg zum Erfolg ist. Also man nimmt sich irgendwas, was man gesehen hat, übernimmt davon 80%, macht 20% neu und dann ist es irgendwie yay, super kreativ, toll, wow. Und ich wünsche mir, dass die Leute sich wieder trauen, neue Sachen zu machen, andere Wege zu gehen. Auch wissend, dass es natürlich schief gehen kann. Aber trotzdem dieses, ich möchte, dass es mal wieder knallt im Handy. Ich möchte, dass ich erschrecke, weil ich da irgendwas sehe, womit ich gar nicht gerechnet habe. Wenn ich noch 5-mal Brad Summer sehen muss, ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn wird dümmer dabei. Und das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich diesen Überraschungsmoment haben, weil das ist ja eigentlich das, wo Social Media herkommt. Man sieht etwas, womit man nicht gerechnet hat. Mhm. Und das ist leider, ich weiß nicht, ob das die Produktionszyklen sind, die dahinter stehen bei großen Kampagnen oder ob das wirklich die Leute sind oder ob das dann die Unternehmen sind oder vielleicht ist es eine Kombination aus allem, die dazu beitragen, dass man so eine graue Suppe halt sieht.
Ja, und die Sameness, ne?
Genau, und das, weißt du, das geht auch mit einher, was du gesagt hast. Ich wünsche mir wieder schöne Kreationen. Ich wünsche mir, dass Menschen wirklich Geld in die Hand nehmen, um mit tollen CDs zusammenzuarbeiten, anstatt halt, ach, kann schon irgendjemand noch schnell auf Canva machen. Und da geht es auch wieder mit, ne, geht einher mit, lass uns lieber weniger machen, dafür aber geile Sachen.
Und halt auch mit guten Leuten, ne? Und nicht mit Praktikantin,
ja,
die irgendwie 30.000 Euro im Jahr bekommt.
Ja. Ja.
Und dann wundert man sich, warum die Marketingziele nicht erreicht werden.
Ja. Ich war dieses Jahr in der Jury vom Effi und es war wirklich, ich weiß nicht, gefühlt 2/3 der Kampagnen waren halt mit Knossi.
Ja.
Und es ist also gar nichts gegen Knossi, ne? Also großartig, go for it. Du hast bestimmt das beste Leben dieses und letztes Jahr oder wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch. Aber es ist natürlich, wenn du als Jurymitglied dir das anguckst und denkst dir, warte mal, warst du nicht gerade in der anderen Kampagne auch? In wie vielen Kampagnen kannst du denn gewesen sein dieses Jahr? Und dann halt in dieser Bewertung, was davon innovativ ist. Ja, weiß ich jetzt nicht, wenn immer das gleiche Gesicht da ist, ist schon schwierig. Und das ist, das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, oh, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Dieses Jahr was Kampagnen betrifft. Wünsche ich mir mehr Mut. Mut zu was Neuem, Mut zu was anderem.
Ja, das ist interessant. Wir haben das auch ganz oft, wenn Kampagnen mit größeren Celebrities oder sehr reichweitenstarken Personen diskutiert werden, haben wir das auch, dass teilweise Marken, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, die gleichen Personen vorschlagen. Und das ist genau, also eben was du meinst, wie kann das sein? Was sind die Ziele? Wo wollen wir hin eigentlich? Und das sind einfach eine Person, die gerade irgendwo Bass haben, die werden dann versucht, irgendwo in dieses Marken, in diese Markenzwangsjacke gesteckt zu werden. Ja. Und ich finde das auch einfach unglaubwürdig ab einem gewissen Level, weil du kannst nicht, also das funktioniert nicht, dass du für so viele unterschiedliche Industrien die Glaubwürdigkeit hast, das Vertrauen aufbauen kannst. Da bin ich bei dir. Ich glaube, da mehr Lust zu haben, loszulassen und Neues zu entdecken und dann den Weg zu gehen, fände ich ein richtig gutes Plädoyer.
Ja, und ich muss auch da wieder mein Herzensthema Diversität draufbringen. Also es kann nicht sein, dass ein weißer Mann in Deutschland 2/3 der größten Kampagnen als Face machen kann. Das geht doch nicht. Und auch da, mir geht es nicht um Mann, Frau, sondern mir geht es halt wirklich
um... Ich weiß noch, was ich mir wünsche.
Ne, wo ist denn das Bunte, von dem wir die ganze Zeit sprechen? Wo ist denn das, was wir uns alle immer sehen, was ähnlicherweise hier auf den Straßen in Berlin ja stattfindet? Also wir sind schon auch Mitmacher, was Politik betrifft, was Sozialisierung betrifft. Also wir können da jetzt noch Stunden drüber reden, aber es ist schon, ich war wirklich auch desillusioniert, nachdem ich mir die Kampagnen angeguckt habe.
Ja. Ich finde das ein richtig guter Punkt und da habe ich noch was anzuknüpfen. Ich wünsche mir mehr echte Haltung. Aber, und das ist jetzt ein Buzzword.
Ja? Das wünscht man sich, glaube ich, jedes Jahr.
Ja, aber ich finde gerade in Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, vor allem in Deutschland, wenn wir uns mal die Prognosen angucken, ist es geil, wenn du eine Haltungskampagne machst, aber dann spiel die bitte auch in Sachsen aus.
Ja.
Ne? Und dann spiel sie überall aus. Oder, ne, also weil ich habe das Gefühl, dass wir leben in einer Bubble, wir leben in unserer Marketing-Bubble. Ne? Und wenn du keine Haltung hast, dann ist es also ich finde es schwierig als Brand, aber ist auch okay so. Aber dann mach bitte nicht irgendwas Oberflächliches mit irgendwelchen Quoten, was auch immer, und spiel deine Haltungskampagne in Berlin City aus und sag aber was ganz anderes in anderen Teilen von unserem Land.
Und mach vor allen Dingen diesen allerwichtigsten ersten Schritt, wenn du eine Kampagne für Sachsen machen möchtest. Dann unterhalte dich mit Leuten in Sachsen.
Ja, genau.
Also, ne, das ist halt, also klar, wir alle haben unser Klischee von Sachsen im Kopf. Und red doch mal mit den Menschen da. Geh da hin, hör dir an, was die für Probleme haben, was die für Wünsche haben, was die für Ziele haben, was die beschäftigt, was da los ist. Also dieses, ne, wir stülpen auf jemanden was drauf, weil wir denken, das ist Diversität, die gelebt gibt. Nee, also ich meine, ne, jeder aus Sachsen identifiziert sofort, wenn irgendeine Kampagne aus der Berliner grünversifften Bubble denen drüber gestülpt wird und wir so sind, ja, aber das ist doch extra für euch, damit ihr diverser werdet. Ja, kommt, nee, also müssen wir uns auch nichts vormachen. Und absolut d'accord, gelebte, also ja, wünsche ich mir, Punkt.
Ja. Meint ihr, würdet ihr sagen, dass Marken 2025 politisch, auch, also auch explizit politische Haltung haben müssten mit Blick auf die Bundestagswahl?
Stille.
Also Stille. Genau, was heißt müssen? Ich würde es mir wünschen. So, aber ich bin mal ganz radikal, wir leben halt auch im Kapitalismus und ich verstehe schon, wenn wir uns die Wahlprognosen angucken, warum man sagt, hey, ich will nicht 10, 20, 30, 40, whatever, wie viel Prozent der Menschheit verlieren. Weil ich jetzt sage, hey, ne, XY, das sind meine Werte. Aber eigentlich, ja, weil ich meine, man muss ja ganz ehrlich sein, guckt an, was gerade in unserem Land passiert. So, und ich finde, wir haben alle irgendwie eine gewisse Verantwortung, aber ich glaube auch, und das ist ganz wichtig, du kannst halt nur eine Haltung haben, wenn das auch in deinem Unternehmen verankert ist. So, und das musst du dich halt fragen, ob's das ist, weißt du? Also wenn du auf einmal, wenn du 25 Thomas im Vorstand hast und auf einmal sagst, hey, hier Feminismus an die Front, ja, schwierig. So, und jetzt nicht das, also ja, Feminismus ist auch politisch, aber ich glaube, wir reden über ein anderes politisch. Aber ich glaube, da muss man einfach auch mal in sich selbst reinhorchen. Und vielleicht reicht es auch schon, wenn man nach innen hinaus politisch wird. Also fällt mir jetzt sogar so auf, wenn ich rede, ne? Also
ich weiß immer nicht, wie sehr man wirklich als ein Unternehmen, das was verkaufen will, auch politisch sein sollte. Also es gibt natürlich bestimmte Produkte, wo das super Sinn macht. Ich finde es viel wichtiger, dass Unternehmen und ChefInnen nach innen integer sind und Werte haben. Also ne, wenn man als Unternehmen sagt, wir stehen nicht mit dem oder wir gehen nicht mit dem inhaltlich einher, was die AfD sagt. Also wenn man sich, man muss es nicht nach außen zum Konsumenten machen, weil das finde ich, ist schon auch eine Gefahr, die, klar, du hast als Unternehmerin ja auch immer eine Verantwortung, dass du deine Leute letztendlich bezahlen kannst. Wie wichtig ist es, dass du eine politische Meinung nach draußen äußerst, kann eine Gefahr sein. I love it, wenn Leute das machen und das Unternehmen wirklich dieses Rückgrat haben. Ich finde, viel wichtiger ist, in politischen Zeiten politisch innerhalb eines Unternehmens zu sein und klare Werte zu kommunizieren, für die man steht oder für die man eben nicht steht. Und da als CEO das vorzuleben, das wünsche ich mir, ist eine Grundvoraussetzung für nächstes Jahr. Und zwar in jegliche Richtung auch, ne? Also ich möchte keinen CEO, der oder die sich verstellt, nur um etwas DEI-mäßig abzuhaken, sondern ich wünsche mir wirklich, dass man dafür gerade steht, damit die Menschen wissen, für was ein Unternehmen sie arbeiten. Und klar, der Arbeitsmarkt ist jetzt auch fernab von unseren Bubbles auch nicht so, dass überall sofort Leute direkt eingestellt werden, aber Haltung ist etwas, was ich mir für 2025 so, so sehr wünsche, auf allen Ebenen, dass die Leute wirklich einfach für die Dinge gerade stehen. Das, ja, Punkt.
Ja.
Das wäre so schön.
Das wäre so schön. Ja. Also für die richtigen Dinge gerade stehen.
Ja, ja, ja.
Das wäre so schön.
Genau, für die richtigen Dinge. Ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, ich glaube auch dieses Thema, ne, was du auch gerade nochmal gesagt hast, irgendwie wir leben im, also es ist jetzt so Asien, aber wir leben im Kapitalismus und wenn du was verkaufen willst, ne, das meine ich halt, du hast da einfach eine große Chance, irgendwie auch Verluste zu machen. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon auch ein bisschen Angst, so gerade. Ne? Und man wünscht sich ja schon, dass da so viele Leute wie möglich irgendwie den Weg zur Besserung wählen. So.
Ja, na, ich glaube,
oh, mein Bauch, sorry, ich hoffe, man hört das nicht. Voll Hunger.
Paulinas Bauch knurrt hier rum.
8:30 Uhr hat noch kein Frühstück, ja.
Ich glaube, was mit der Angst halt einhergeht, ist zu sehen, was in den USA passiert ist. Ne? Wir alle hatten gehofft und erwartet, dass es anders ausgehen würde. Und zu sehen, dass dieser Realismus tatsächlich stattfindet und mit Auswirkungen auch stattfinden wird. Das ist so ein Eye-Opener für mich gewesen und ich glaube, das werden wir halt auch nächstes Jahr in Deutschland sehen bei den Wahlen. Und ich hoffe einfach, dass das Schlimmste vermieden wird und das irgendwie menschlich gut ausgeht alles. Mhm. Aber klar, ich 2025 wird politisch ein aufregendes Jahr. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen.
Wie siehst du das denn?
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube erstmal, du musst es hundertprozentig, das geht so ein bisschen in deine Richtung, du musst es hundertprozentig von innen her leben. Also es kann jetzt kein Faktor sein, hey, wir machen mal eine Kommunikationskampagne und versuchen uns darüber zu differenzieren. Weil ich glaube, es gibt gewisse Marken, die können das claimen, also zum Beispiel Fritz Kohler. Die sind gegründet, deren DNA kommt aus der Schanze in Hamburg, die sind linksliberal. Da stehst du für gewisse Werte, den glaube ich das. Ne? Ben & Jerry's, genau so ein Beispiel. Ne? Und dann hast du, glaube ich, und das ist so, ja, so der Zwiespalt, in dem ich bin, ich glaube schon, dass Marken eine unendliche Macht haben, glaube ich, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und eine Macht haben, die zu beeinflussen. Ne? Was ich in Amerika zum Beispiel so krass fand, also ich meine, das ist eine provokante These, aber ich glaube schon, dass Elon Musk einen großen Anteil leider daran hat, dass Donald Trump wiedergewählt wurde.
Ja, 100%.
Ne? Nicht nur über X, sondern auch sein Budget, was da rein investiert hat. Und das ist alles rein wirtschaftlich getrieben. Mhm. Ne? Und ich denke mir so, hey, wenn er diese Macht hat, das quasi in das Pendel in die falsche Richtung ausschlagen zu lassen, warum haben die Marken in Deutschland die guten Marken mit dem Herz am richtigen Fleck nicht die Chance, das Pendel in die andere Richtung ausschlagen zu lassen, in die positive Richtung, ne? In die prodemokratische Richtung. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass Marken dafür Haltung einnehmen und dafür kämpfen. Aber wir wissen auch alle, wie herausfordernd das ist und wie schwierig das ist. Aber das ist so ein bisschen mein romantisierter Wunsch.
Es ist ganz kurios, weil wir denken bei so, ich sag jetzt mal, integren Unternehmen dann halt an Fritz Kohler. Mhm. Aber es gibt ja so viel mehr Unternehmen, wo das einfach ganz organisch gelebt wird. Also ich habe letztens Fotos gesehen von einem Mitarbeitershooting von Kreuzkamm. Kreuzkamm macht Baumkuchen. Schon seit 1800 irgendwas. Also wirklich ein Traditionsunternehmen. Ursprung in Dresden, aber jetzt in München. Und die machen die besten Baumkuchenspitzen der Welt. I'm not kidding. Ich könnte die inhalieren. Und ich habe Bilder gesehen von einem Shooting aus der Backküche, also wo die da Teig machen und ausräumen, was weiß ich nicht alles. Wenn man eine Diversity-Kampagne geplant hätte, hätte man gedacht, die haben es übertrieben. Da waren wirklich Menschen von allen Altersgruppen, aller Hautfarben, tätowiert bis unter die Stirn. Wirklich, da war alles dabei in München. Ne? Wir reden von München. Und die haben alle einen Riesenspaß bei der Arbeit gehabt, dass ich gesagt habe, das ist doch alles gestaged. Die kann man nicht verwenden. Die sind so Klischee in der Form. Und es war so, nee, aber so sieht's halt dort aus. Mhm. Und es ist so, das ist halt so ein Unternehmen, was, das hängt das nicht groß an die Glocke. Müssen sie auch nicht, weil die sagen halt, wir wollen, dass die Leute das kaufen, weil die Baumkuchenspitzen oder der Baumkuchen gut schmeckt. Und es ist so schön zu sehen, wenn man dann auf einmal ein Unternehmen sieht, was funktioniert, was für Mitarbeiter einsteht, wo das einfach so gelebt wird, ganz automatisch, ohne dass da die I&I-Experte steht und jeden Tag einen Vortrag hält, sondern weil es einfach organisch so passiert ist. Und da habe ich kurz gedacht, ich glaube, wir in unserer Bubble sind dann aber auch immer wieder zu sehr, ja, das muss aber so sein. Nee, es muss halt einfach gelebt werden. Mhm. Und wenn das halt so von oben gelebt wird, dann ist es so großartig. Und ich möchte gerne, dass das als Blaupause für alle anderen Unternehmen verwendet wird. Aber sobald man halt anfängt, darüber auch zu reden und das so zu plakatieren und als Best Practice rauszustellen, ist es halt nicht mehr glaubwürdig.
Ja.
Und diese wirklich intime Glaubwürdigkeit und diesen Blick, den ich da kurz reinbekommen habe, hat mich nochmal mehr überzeugt, dass ich diese Produkte kaufen muss, weil ich mir denke, die Frau, die das leitet, macht genau alles richtig.
Ja.
Und zwar ohne, dass sie halt auf LinkedIn großartig Artikel darüber schreibt.
Ja, ja.
I love that.
Ja, das ist ein sehr schönes
Beispiel. Das war wirklich ganz, ganz, ganz herzerwärmend für mich und ich war ganz glücklich und selig.
Ja, das ist ein ganz tolles Beispiel. Ach, schön. Mit Blick auf die Uhr, was haben wir noch? Habt ihr noch Themen, die ihr unbedingt wollt.
Was wir uns noch wünschen oder was scheiße war.
Was muss
was wünschen? Wir gehen positiv
raus. Wunschliste für 2025. Vielleicht noch mal eine Idee. Ich würde mir wünschen, dass jemand aus Social Media, also mit Social Media Background, es in relevanten Unternehmen auf C-Level-Ebene schafft.
Oh, geil.
Hammer.
Oder? Weil ich habe oft das Gefühl...
Und Schluss. Das
und
ist
Schluss.
Das Perfekte.
Okay.
Nee, ich möchte noch ein, was möchte ich noch sagen. Ich wünsche mir, dass die deutsche Creator-Bubble und InfluencerInnen-Bubble endlich miteinander und nicht mehr gegeneinander arbeitet.
Das ist auch gut.
Ja, das ist auch gut.
Ich wünsche mir, dass dieses ganze Gossipen das und Neid und bla und so, dass das alles mal vom Tisch kommt und wir einfach mal wieder miteinander arbeiten, weil dann haben wir auch mehr Reichweiten. So,
ja.
Schlusswort.
Auch gut.
Ja. Auch gut.
Ja, cool.
Also ich hab das gerade nur so gesagt mit Schluss. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit, haben wir noch Zeit?
Ja, ich glaube, wir können langsam zum Ende kommen, ja.
Okay, also Leute, ich finde, das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Das sind zwei extrem gute Wünsche. Beides.
Danke.
Alles
und das
vorher
ist dein
aber
Wunsch?
Auch. Ja, genau. Ja, mein Wunsch war die Mehrhaltung, würde ich jetzt als
ja,
meinen
okay,
Wunsch zählen.
Top.
Finde ich gut.
Haben
ja.
wir uns alle drei was gewünscht. Wir haben ja aber noch ein paar Abschlussfragen.
Oh Gott.
Die
ja.
habe ich dir nicht geschickt. Jetzt musst du, ja, es tut mir total
das
leid. Jetzt habe ich ein bisschen verbaselt. Dann schauen wir, wie ab.
Da musst du jetzt freestylen,
okay.
Caster.
Oh Gott.
Im Podcaster. Das musste ich einmal sagen.
Ja, ist okay.
Was ist das Geilste, was du in letzter Zeit auf Social gesehen hast? Kann eine Kampagne sein, kann eine Co-op sein, kann ein Creator-Video sein, kann was von einem Brand sein. Irgendwas, wo du sagst, boah, das war richtig geil, das war richtig cool.
Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie schnell das Social-Media-Team von Kamala Harris in Aktivmodus reingegangen ist und wie schnell die on-point kommuniziert haben. Wirklich, also wirklich in dem Moment, wo ich sage, kriege ich Gänsehaut, weil ich fand das so beeindruckend. Natürlich, ich bin nicht blauäugig, das ist natürlich alles geplant und die mussten auch nur auf Knöpfe drücken, aber... Wie die das gemacht haben, Hut ab. Und auch wenn, ne, so wie es ausgegangen ist, aber mega Job. Mega.
Ich habe auch Gänsehaut, jetzt wo du es auch mal sagst. Ich weiß noch, als ich das erste Mal das Kampagnenvideo gesehen habe mit dem Song von Beyoncé, ich hatte echt Tränen in den Augen.
Ja.
Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen, vor allem so auch mit diesem ganzen Thema. Also mal ganz ernsthaft einfach abtreiben. Also dass das allein schon... Ich drifte wieder ab, aber dass das allein schon auf dem Agenda-Punkt stehen muss, das war so ein Aufwachmoment mit dieser, ich meine, die Amis können es ja auch einfach, ne? Die Amis können die geilen Filme machen, wo du da sitzt und rotzt und Wasser heulst und genauso ging es mir, als ich es gesehen habe. Also wirklich, muss ich sagen, phänomenale Kommunikation, das so reicht. Ja. Okay, so, zweite Frage. Wer soll nach dir auf dem grünen Stuhl sitzen?
Recommendations.
War Hans Neubart schon da?
Ja. Yeah.
Hans war schon da.
Hans war schon da.
Hans war schon da, aber ich würde Hans laden wir sowieso nächstes Jahr wieder ein.
Ja.
Hans muss wieder kommen. Hans, wir melden uns.
Ja, ich weiß, wen ich mir wünsche. Ich wünsche mir Lukas Schneider.
Mhm.
Das ist der Chef von Wilder, einer Agentur in Köln.
Aha.
Und ich sag mal so viel, der hat seinem Team die Aufgabe gegeben, dass sie so viel Kohle zusammenbekommen, dass sie beim CSD nächstes Jahr in Köln einen Wagen haben.
Wie geil.
Und das Team ist sehr kreativ geworden und ich glaube, der kann da richtig gute Sachen erzählen. Lukas Schneider von Wilder.
Das
geil.
Wäre geil, das ist toll.
Wir wollen auch einen CSD-Wagen nächstes Jahr haben.
Das wusste ich noch gar nicht.
Natürlich, das habe ich dir erzählt. Du hast echt
Ich habe so ein Frühstadium von Alzheimer.
Alzheimer
ja. Ich nenne das immer Founder Alzheimer. Ich habe das ein Ding, keine Ahnung. Ich vergesse extrem viele Sachen.
Ich nenne das selektive Wahrnehmung.
Ja, genau. Das ist besser.
Dann musst du eingeladen, dann musst du mitkommen.
Ja, ja. Ich bin dabei. Ich mache alle CSDs dieses Jahr mit. Ich bin in Köln dabei, bei Wilder. Ich bin in Berlin bei euch dabei. Ich bin
All
am Start.
In. Let's go.
Carsten, es war eine sehr schöne Folge.
Danke
für alle deine Insights.
Ganz, ganz toll.
Danke, dass du hier 8:30 Uhr auf der Matte saßt und bis nächstes Jahr kommst du nochmal vorbei, oder?
Sehr gerne.
Machen wir die gleiche Folge nochmal.
Großartig.
Super. Danke
euch.
Ciao.
Jetzt kommt wieder die kleine Werbepause, wo ich euch einen Hund vorstelle. Heute habe ich Luca mitgebracht. Ein kleines Sorgenfällchen, kann man sagen. Denn Luca ist schon ganz, ganz lange im Tierheim, ist auch schon ein kleiner Senior. Ist allerdings nur etwas für erfahrene Hundebesitzer, denn Lukas kann nicht teilen. Futter und Spielzeug verteidigt er und er hat auch schon mal mit seinen kleinen Zähnchen zugebissen. Aber vielleicht hört ja auch irgendjemand mit, der Hundeerfahrung hat und der sagt, ey, ich habe ein Herz für kleine Seniorhunde, der ist ein kleiner, hellbrauner Wuschel. Ich würde so sagen, bisschen kleiner als kniehoch und sitzt im Berliner Tierheim.
Ja, ich kann auch nicht teilen und ich finde das gar nicht so schlimm. Von daher schaut euch...
Wollen wir uns Luca holen?
Auf gar keinen Fall. Aber Luca klingt nach einer guten Sache.
So, das war die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, schickt uns euer Feedback, bewertet uns, teilt die Folge mit allen Leuten, mit allen Freundinnen, mit allen Kolleginnen, für die das relevant ist. Ich fand, es waren richtig viele Insights dabei. Ich habe wieder mega viel gelernt und hoffe, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Ciao.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell.